Hey, ganz kurz eine wichtige Info für euch. Am 26. Mai könnt ihr bei unserem Podcast live vor Ort dabei sein. Alle wichtigen Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt viel Spaß. Du trinkst keinen Tropfen, ne?
Ich trinke gar nicht, trinke keinen Tropfen. Mein leiblicher Vater war Alkoholiker. Mhm. Und bei mir ist das wirklich so, dass ich mir in meiner Kindheit schon quasi geschworen habe, ich fange nie an, Alkohol zu trinken. Mhm.
Ratschläge unter Freunden.
Einen wunderschönen Donnerstag und herzlich willkommen zur 15. Folge von Ratschläge unter Freunden, eurem Wohlfühl-Podcast, eurer Wohlfühl-Oase im Internet. Episode 15, Christopher Kohn schlägt zurück. Passend?
Finde ich sehr gut. Kurze Frage an die Leute, die jetzt nicht am Donnerstag hören, sondern Freitag, Samstag, Sonntag oder wann auch immer, die hast du jetzt nicht begrüßt. Ist das so ein Ding von dir, dass du sagst, nein, mit euch rede ich nicht mehr, weil es muss der Donnerstag sein, oder?
Ja, wie heißt es bei den Amis immer? First come, first served. Also, der frühe Vogel
hört den Podcast als erstes.
Der wird von mir gelobt. Wer donnerstags hört, der wird von mir gelobt.
Okay, das heißt, alle Leute können auch auf Social Media könnte Rapper werden. Auf Social Media können dir schreiben und sagen, ich habe die Folge heute gehört und dann kriegen sie ein Lob von dir.
Finde ich super gut, auf jeden Fall.
Sehr gut. Wohlfühl-Podcast-Thema Süchte heute.
Das Gegensätze ziehen sich an.
Es ist so. Alex, wie geht's dir? Was gibt's Neues?
Mir geht's gut. Nichts Neues. Was gibt's bei dir Neues?
Ich habe mich auf die Folge nicht vorbereitet, weil ich kann mich erinnern, in der letzten Folge warst du so gemein und hast mal wieder meinen Witz so unfassbar schlecht gefunden, obwohl er wirklich lustig war. Leute haben mir auch geschrieben, dass es lustig war. Und nur weil ich das nicht so betont habe, wie du das gerne gehabt hättest bei Cappuccino, war er jetzt nicht schlecht. Aber deswegen haben wir ja letzte Woche gesagt, mach du es besser. Und ich bin sehr gespannt.
Heute bin ich dran, genau. Soll ich dich gleich zum Lachen bringen? Ja, oder?
Das Schlimme ist, ich bin so ein leichtes Publikum, ich muss schon jetzt lachen. Ja, aber ich wäre bereit. Ich habe nicht mal mehr damit gerechnet, dass du überhaupt dran gedacht hast.
Na natürlich, ich habe ganz, ganz tief in die Witzekiste gegriffen.
Ja.
Und was bestellt ein Hund, wenn er ins Restaurant geht? Bellkartoffeln. Also ich fand den sehr lustig.
Ja.
Danke. Warte, ich hör was.
Deine Mutter wieder bei dir?
Nein, deine.
What? Shots fired. Ey, ja, du, ich würde mal sagen, der war auf dem Niveau, auf dem meine auch sind, ne?
Ja, ich hab's versucht. Ich wollte nicht zu guten Witz machen, damit du nicht, weißt du, abstinkst gegen mich.
Wir haben heute ein ernsthaftes Thema. Thema Süchte. Das ist von ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gewünscht worden. Wichtig ist es bei dieser Folge direkt am Anfang zu sagen, wenn ihr betroffen seid, also beispielsweise ihr seid selbst erkrankt oder ihr seid eine enge Kontaktperson einer erkrankten Person, sucht euch bitte Hilfe. Wir reden hier miteinander wie Freunde. Wir sind keine Experten. Wir möchten aber, dass ihr das Thema ernst nehmt. Und deswegen haben wir in den Shownotes auch alle wichtigen Telefonnummern und Links verlinkt. Links verlinkt. Ist nicht schön formuliert, aber ich glaube, es erfüllt den Zweck.
Ich hab's verstanden.
Dann hat das jeder verstanden. Ich würde wieder direkt mit einer ersten Frage anfangen, beziehungsweise die gar keine Frage ist, sondern aber auch zum Thema Sucht führt. Und zwar hat Yvonne geschrieben, ich bin süchtig nach Ratschläge unter Freunden. Garant für ein offenes Herz und offenes Ohr.
Oh.
Das ist nicht mal ausgedacht. Das hat wirklich Yvonne geschrieben.
Das ist eine gute Sucht. Die solltest du auf jeden Fall nähren.
Und ich hab gedacht, Mensch, wenn wir so eine Nachricht kriegen, dann fangen wir ja auch mal mit was Positivem an. Also letztendlich wollen wir ja am Ende jeder Frage zu was Positivem kommen. Ne? Dafür sind wir ja da. Mhm. Aber da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe, weil
das fand ich auch süß.
Yvonne meint das, glaube ich, auch ernst. Das Absurde an dieser ganzen Sache.
Natürlich meint sie es ernst. Jeder meint es ernst, außer wir. Kann ja nicht jeder so sarkastisch sein wie du und ich.
Ist so. Ist so. Also wenn du nichts... da fällt mir was ein.
Was? Eiderdaus?
Eiderdaus, mein Freund. Ja, da fällt mir was ein. Wir haben Nachrichten gekriegt. Wir haben in der letzten Woche nämlich gefragt, ob du von deiner Ärztin dein Date erzählt hast. Hast du nicht?
Hatte ich nicht?
Hast du nicht?
Ich hatte noch mal... Ich hatte dann überlegt und dann dachte ich mir... Doch, nee,
hast du mir erzählt, hast du aber nicht in der Folge erzählt.
Habe ich da was durcheinander gebracht?
Ich glaube ja. Ich würde sagen, am Ende der Folge kommt deine Date-Story von der Ärztin.
Okay, gut.
Ja?
Auf die Gefahr hin, dass ich es vielleicht doch erzählt habe oder nur?
Ich glaube nicht. Ich glaube
Auszüge davon?
Ich weiß es nicht. Also wir haben zumindest Nachrichten gekriegt, wo drin stand, Alex soll gefälligst seine Date-Story erzählen. Also gehe ich davon aus, dass du sie noch nicht erzählt hast.
Gut, dann erzähle ich die nochmal, falls ich sie schon mal erzählt habe.
Und wenn du sie schon erzählt hast, vergleichen wir am Ende beide Versionen und gucken, ob das überhaupt die Wahrheit ist, was du da erzählst.
Er hat gelogen.
So, ich würde jetzt aber sagen, direkt rein ins Thema Süchte. Ja. Die erste Frage kommt von Doreen. Mein Freund trinkt immer mehr, weil er Stress hat. Ich mache mir Sorgen. Ab wann soll ich eingreifen?
Ja.
Also die häufigsten Fragen, die wir tatsächlich heute, also in der vergangenen Woche bekommen haben, waren zum Thema Alkoholsucht. Und das ist ja, ich glaube, wirklich für beide, für Doreen und ihren Partner ein Problem. Und Doreen nimmt es wahr.
Klar, Alkohol ist ja so die gesellschaftlich angesehene Droge, sage ich mal.
Ja.
Also die schnell zur Droge werden kann. Bei einigen Menschen und schwierig. Also wenn es ihr schon auffällt, dann finde ich das gut, dass es ihr auffällt. Man muss dann natürlich abwägen, inwiefern das jetzt, wie stark die Veränderung war, wie stark der Stress geworden ist. Weil grundsätzlich Stress, Probleme, seelischer schlechter Zustand gepaart mit Alkohol, das ist ja schon mal so, da müssen alle Alarmglocken hochgehen. Das ist, wie sagt man so schön, ne? Wenn es einem nicht gut geht, sollte man keinen Alkohol trinken.
Ja.
Und wenn sie sagt Stress, er hat viel Stress, deswegen trinkt er, ist das direkt so, okay. Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, das heißt jetzt noch nicht, dass er alkoholsüchtig sein muss, aber das im Auge zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Und dann versuchen, mit dem Partner zu sprechen. Gar nicht so sehr als Vorwurf, sondern einfach als Beobachtung und gucken, wie er reagiert. Oder? Was denkst du? Geht das schon zu weit, den Partner darauf
anzusprechen? Nee, ich finde, es geht gar nicht zu weit. Also es ist halt wirklich so, Alkohol ist so, es ist die am leichtesten zu beschaffende Droge. Weil das ist, es gibt ja, ne, es wird ja auch häufig darüber diskutiert, warum ist Nikotin und Alkohol erlaubt und andere Drogen nicht, weil es gibt ja nun mal die Erkrankung der Alkoholsucht. Und ich glaube, der Weg von Stress oder Unwohlsein oder alles auf der Welt wird mir zu viel zu Alkohol ist sehr, sehr kurz meistens bei Menschen. Deswegen ist das vollkommen richtig, was du sagst, dass wenn man in einer schwierigen Lebenssituation ist, sei es jetzt Stress auf der Arbeit, Stress im Privaten, was auch immer, dann müsste man eigentlich jedem sagen, Finger weg vom Alkohol. Weil du betäubst dich damit und du fühlst dich plötzlich nicht mehr so belastet wie vorher. Und nächsten Tag wachst du auf, du hast einen Kater und die Belastung kommt aber wieder zurück. Und was machst du dann? Du trinkst halt wieder, weil du diesen einen kurzen Moment herbei ersehnst, wo alles nicht mehr so schlimm ist. Und deswegen verstehe ich Doreen da, dass sie sich Sorgen macht. Weil A, nimmt sie wahr, ihr Freund hat sehr viel Stress. Und B, wird es jetzt so sein, dass er mehr trinkt als vorher. Es gibt ja schon immer den Satz, dass wenn du jeden Abend ein Bier trinkst, bist du schon Alkoholiker. Ne? Also,
echt?
Ja, weil sie ja sagen, du brauchst jeden Abend ein Bier. Du bist schon abhängig von dem Bier. Das ist schon Teil deiner Routine geworden. Wo man ja auch sagen muss, okay, man muss jetzt, glaube ich, auch mal ein bisschen so das alles in Relation setzen. Aber grundsätzlich, wenn du die Tendenz hast, deine Probleme mit Alkohol zu ertränken, ich glaube, dann hast du ein Problem schon mal.
Ja, definitiv. Also es ist ja eine Flucht. Man flieht sich ja in den Alkohol quasi, um den Stress, um wie sagen viele so schön, ich muss erstmal was trinken, um runterzukommen.
Ja, genau.
Das heißt, du brauchst was, um deinen Körper zu beruhigen, deinen Verstand, deinen Geist irgendwie zu beruhigen, weil es alles zu viel ist für dich. So. Und die Frage ist so, ab wann ist jemand wirklich Alkoholiker? Ab wann? Das könnte jetzt auch eine Phase sein, ne, wo er halt natürlich mehr Stress hat und viel trinkt.
Ja, aber das ist ja alleine schon ein Grund zur Besorgnis, finde ich. Ne? Mhm. Dass man plötzlich mehr trinkt. Ja, natürlich, wir kennen das wahrscheinlich alle. Oder du nicht, aber du kannst
gar nicht.
Ne, du kannst es ja gleich noch sagen. Ich weiß das ja, du hast es ja auch im Podcast schon mal angedeutet. Aber ich kenne das natürlich auch. Es geht einem schlecht, man hat irgendwie Liebeskummer oder es ist auf der Arbeit schlecht, dann trinkst du mal einen. So. Das empfinde ich jetzt persönlich auch noch nicht als besorgniserregend. Ne? Solange du halt wirklich damit aufhörst am nächsten Tag. Weil du kannst ja nicht dich jeden Abend betäuben. Und im Falle von Doreen wird es jetzt so sein, sie beobachtet das und es ist jetzt nicht, er hat mal einen schlechten Tag, er hat mal eine stressige Woche und er trinkt jetzt mal einen drüber, weil er das gerade mal braucht. Sondern das wird jetzt regelmäßig geworden sein. Und ich finde, in dem Moment, wo dich das als Partnerin belastet oder in dem Moment, wo du das als Partnerin merkst, musst du das ansprechen.
Ja.
Und eben nicht, und das ist ganz wichtig, eben nicht vorwurfsvoll ansprechen.
Genau. Nicht sagen, ey, du hast ein Alkoholproblem, weil dann macht er die Schotten dicht.
100% macht er das. Ne?
Ja. Und jeder, selbst Alkoholiker, sagen so, ich habe kein Alkoholproblem.
Ja, ja.
Das ist der erste Satz.
Genau,
ne?
Absolut.
In den Dialog gehen, vielleicht, wenn man will, muss man es vielleicht auch gar nicht direkt ansprechen. So. Vielleicht kann man versuchen, Wege zu finden, als Partnerin da ein bisschen Entspannung reinzubringen, vielleicht auf den Partner eingehen und vielleicht mal aus dem Alltag rausholen können. Ist natürlich schwierig, weil wenn Stress auf der Arbeit und so, das zieht sich irgendwie durch den Alltag, ne? Da kann man schlecht jemandem sagen, okay, komm, du hast jetzt auf zu arbeiten und wir fahren jetzt mal übers Wochenende irgendwo hin, um einen freien Kopf zu kriegen. So. Aber das ist so ein Gedanke, den ich habe. Vielleicht schafft man es, klar, man kann sagen, du, ich habe das Gefühl, irgendwie, du trinkst viel, geht's dir nicht gut, willst du mal reden, wollen wir mal ein bisschen
ich weiß gar nicht, ob man den Alkohol direkt erwähnen muss. Vielleicht ist auch der erste Schritt, einfach hinzugehen und zu sagen, Schatz, ey, ich glaube, du hast so viel Stress, ich sehe dir das an. Und wahrscheinlich wird er dann auch noch über die Arbeit reden. Im Idealfall redet er darüber, ne, und lässt das mal raus. Vielleicht macht er aber auch dicht. Aber dann geht man halt hin und sagt, Schatz, ich glaube, du hast gerade echt viel Stress. Wollen wir mal was machen? Wollen wir uns mal einen Abend für uns nehmen? Kann ich was für dich tun? Kann ich dir irgendwie die Hand reichen? Kann ich für dich da sein? Und den Alkohol erstmal außen vor lassen. Und gucken, was da passiert. Und wenn man dann aber wieder bemerkt, na, es geht wieder Richtung Alkohol und er trinkt wieder, dann muss man, glaube ich, auch ganz liebevoll sagen, Schatz, ich habe das hier in letzter Zeit beobachtet und ich mache mir Sorgen. Und ich mache mir Sorgen um dich. Und wollen wir mal oder können wir bitte mal darüber reden? So, es ist natürlich immer die Gefahr in so einer Situation, dass der andere sehr getriggert reagiert. Weil wir Menschen reagieren nun mal sehr, sehr schnell angegriffen und sehr schnell beleidigt. Aber man kann das nicht kaputt schweigen. Wichtig ist halt nur, was ich ja eben schon gesagt habe, was du auch gesagt hast, da darf auf gar keinen Fall irgendeine Spur von Vorwurf drin sein. Sowas wie, ey, du trinkst zu viel, hör doch mal auf zu saufen. Oder ich glaube, du bist Alkoholiker. Oder das Wort Alkoholiker darf auch, glaube ich, im ersten Gespräch gar nicht fallen. Aber irgendwie darauf aufmerksam machen, dass man sich Sorgen macht und dass man da ist.
Ja, weil das ist nochmal ein extra Stress, der oben drauf kommt, ne? Wenn man, sage ich mal, in Anführungszeichen attackiert wird, so, ey, du bist Alkoholiker, du hast ein Problem, hör auf damit. Das ist nochmal ein extra Stress für diese Person, die eh schon Stress hat und deswegen halt zum Alkohol greift.
Ja.
Andere, das ist in dem Fall Alkohol, andere, ich kenne viele, die kiffen, um runterzukommen. Und das wird auch schnell zu einer Sucht. Und
total.
Ne? Du wirst halt ein anderer Typ, weil beim Alkohol kannst du sehr aggressiv werden.
Ja.
Ich weiß nicht, beim Kiffen kommst du eher runter und wirst eher schlafiger, so, sage ich mal. Also die meisten, die ich kenne, die irgendwelche Potheads sind oder so, die sind einfach eher so ein bisschen träge den ganzen Tag. Auch wenn sie nicht mehr kiffen, so.
Ja, ja.
Also ich würde sagen, Doreen, guck, wie es deinem Mann geht, wenn es nicht so ist, dass er jeden Abend volltrunken ins Bett fällt und am nächsten aufwacht und zu nichts mehr imstande ist, dann ist das auf jeden Fall eine Phase, die erstmal gut ist. Ja, das heißt, es ist noch nicht so weit, dass er wirklich sich volllaufen lässt, ins Bett fällt und am nächsten Tag sich an nichts mehr erinnern kann.
Ja, okay, also du meinst, die Phase ist nicht gut, dass er das macht, sondern es ist auf jeden Fall, dass es eine Phase ist, in der es noch nicht so ganz dramatisch ist.
Genau.
Ja, genau. Ja.
Und das würde ich als was Positives sehen. Ja. Und das würde ich im Auge behalten und dann würde ich versuchen, in den Dialog zu gehen. Und das irgendwie, oder irgendwie, wie wir ja gesagt haben, entweder versuchen, eine gewisse Ablenkung zu schaffen oder da, ne?
Genau.
Das, was du erwähnt hast.
Die Frage war ja, ab wann soll sie eingreifen? Jetzt.
Ja.
Also jetzt das Gespräch suchen, jetzt die ersten Schritte reingehen, weil wenn dir das auffällt, dann ist das schon etwas, was in deinem Kopf ist. Du hast das beobachtet, das belastet dich und darüber muss gesprochen werden.
Und lieber so eine Sachen, finde ich, da habe ich jetzt keine persönliche Erfahrung mit, aber ich denke mir lieber darüber reden erstmal, als irgendwann anzufangen. Angenommen, Doreen geht einkaufen oder so, dann keinen Alkohol mehr zu kaufen oder so eine Geschichten, sodass der andere dann irgendwann merkt, so, hä, wieso haben wir keinen Wein mehr da oder kein Bier mehr und so. Das ist dann schon fast.
Ja, oder Alkohol verstecken oder so. Weil
man eben ja, Angst oder so hat. Eine Sachen, ja,
das,
genau.
Das macht es dann ganz schlimm und wahrscheinlich den Partner aggressiv. Also deswegen.
Den Weg würde ich erst gehen, wenn man, wie gesagt, merkt, man spricht mit der Person, man kommt nicht an ihn ran, dann könnte man eventuell so eine Sache machen. Aber das würde ich nicht als ersten Schritt.
Ja, genau. Also das ist aber auch so ein Ding. Also ich glaube, ich habe am Ende der Folge mir noch so ein paar Punkte rausgesucht, die wichtig sind, wenn man mit Alkoholikern oder mit Suchtbetroffenen in Kontakt ist. Da steht halt groß drin, dass Suchtmittel nicht vernichten. Weil das macht den Gegenüber aggressiv, das zieht Zorn und dann kommt man schnell in so eine Phase oder in so eine Situation, wo man sagt, jetzt hast recht, jetzt gehe ich raus, jetzt besaufe ich mich, jetzt lass mir doch hier nichts sagen. So. Was wir gerade angedeutet haben, also ich trinke Alkohol.
Ich wollte gerade fragen.
Genau, ich trinke Alkohol, aber ich trinke sehr, sehr, sehr selten Alkohol. Also wirklich nur, wenn ich mal abends unterwegs bin, dann trinke ich vielleicht ein, zwei Bier. Wie oft bin ich abends unterwegs? Einmal im halben Jahr. Also so, ne, das ist mein Alkoholkonsum. Oder wenn ich dann mal mit meinen Eltern oder mit meiner Freundin auf dem Weihnachtsmarkt bin, dann trinke ich einen Glühwein. Ist nicht so, dass ich keinen Alkohol trinke, aber ich trinke es eigentlich so gut wie gar nicht. Du trinkst gar nicht, ne?
Bei den Backstreet Boys lässt du dich richtig volllaufen.
ja klar.
Machst Randale.
Och, Backstreet Boys, ja.
Hast du Alkohol zu Hause? Kurze Frage nochmal.
Nee, gar nicht.
Nicht?
Gar nicht, gar nicht.
Okay.
Gar nicht. Aber du trinkst gar nicht. Du trinkst keinen Tropfen, ne?
Ich trinke keinen Tropfen. Mein leiblicher Vater war Alkoholiker. Und bei mir ist das wirklich so, dass ich mir in meiner Kindheit schon quasi geschworen habe, ich fange nie an, Alkohol zu trinken. Und das habe ich durchgehalten. Ich hatte irgendwann mal, als ich 18 war, da habe ich mal so einen Schluck Sekt probiert, weil irgendwie dann dachte ich mir, komm, jetzt probier einfach mal, aber es hat so ekelhaft geschmeckt, dass ich mir dachte, nee, komm, das ist jetzt auch nicht wert. Wenn das Zeug auch noch so eklig schmeckt und ich mich daran gewöhnen muss, also ich bin eh ein Typ, der, ich sehe nicht ein, mich an irgendwelche Geschmacksstoffe gewöhnen zu müssen, um sie toll zu finden. Da bin ich so, nee.
Ja, verstehe,
wenn es mir jetzt beim ersten, zweiten Mal nicht schmeckt, also irgendwelche Bitterstoffe oder so, brauche ich nicht. Nee. Schmeckt
aber
mir nicht,
warum,
muss ich mich nicht dran gewöhnen.
Warum hast du dich dazu entschlossen, als du jung warst, zu sagen, kein Tropfen?
Naja, aus einer klaren Angst heraus,
genauso
zu werden. Ne? Oftmals ist ja eine Veranlagung auch da. Bei mir ist es mehr eine Angst gewesen, wirklich von Kindheit an. Ich kann mich nur einmal daran erinnern, dass mein Vater wirklich betrunken war. Da wollte ich mit zwei Schulfreunden, ich war glaube ich 6 in der ersten oder zweiten Klasse, und ich wollte ihn mit nach Hause nehmen. Ich bin hoch und dann habe ich irgendwie im Treppenhaus wirklich gehört, wie er durchs Treppenhaus gebrüllt hat, und ich wusste, oh nee, er ist besoffen. Aber das ist das einzige Mal, dass ich es mitbekommen hatte. Ansonsten hatte ich halt nur von meiner Mutter gehört, dass er halt ein Alkoholproblem hatte. Dass es wirklich so war, dass er am Morgen schon einen Whisky getrunken hat.
Aber
so
da hat er noch bei euch gelebt.
Ja, hatten wir noch alle zusammen gelebt, genau.
Und das hast du nicht mitbekommen?
Meine Mutter, nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Krass.
Und er war aber, ich habe nicht viel Erinnerung an meinen Vater, weil meine Mutter hat sich dann scheiden lassen und dann sind wir weggezogen, und dann habe ich irgendwie den Kontakt abgebrochen, aber mehr aus einer Loyalität zu meiner Mutter.
Ja.
Ja, was jetzt rückblickend sehr schade ist, weil ich später die Familie meines Vaters kennengelernt habe über Facebook und so und herausgekriegt habe, dass er halt total der liebevolle Mensch war und so und halt ja mit Alkohol Probleme hat, aber auch mit Depressionen zu kämpfen hatte etc. Und das fügt sich ja mal ganz gut. Aber ja, gut, um aufs Thema zurückzukommen, deswegen habe ich nie angefangen, Alkohol zu trinken. Und beim Rauchen habe ich auch nie angefangen. Rückblickend finde ich es okay, weil Alkohol und Zigaretten sind die ersten zwei Suchtmittel, die Menschen, spätestens wenn sie 30 sind, anfangen, sich wieder abzugewöhnen.
Ja, ja, genau.
Also alle, die ich mitbekommen, genau, so, ich höre auf mit dem Rauchen, rauchen nicht gut und so. Oder, boah, nee, oh, wir waren jetzt neulich weg und wir haben gemerkt, nee, wir sollten weniger Alkohol trinken. Jetzt trinken wir gar keinen Alkohol und so. Von daher ist das ganz gut. Aber es war definitiv aus einer Angst heraus. Und weil ich so irgendwie, ich bin schon ein Suchttyp, so. Ich merke das. Also ich, in anderen Bereichen, ja, ich kann.
Ja, ich auch.
Wie ist das bei dir?
Ich auch.
Du?
Ich auch. Ja. Ich auch. Ich habe auch eine Tendenz, in Süchte zu verfallen. Fängt, also in einem ganz kleinen Maße. Ich war mal Anfang 20. Wer hätte das gedacht?
Das glaube ich nicht.
Doch, ich war mal Anfang 20. Und da gingen diese Online-Wetten los, ne?
Ne?
Und da habe ich mal so ein bisschen auf die NBA gewettet. Und ich habe damals 50 Euro reingehauen. Und dann hast du ein bisschen was gewonnen. Und dann habe ich aber wieder was verloren. Und immer wenn ich was verloren habe, hatte ich die Tendenz, und ich habe es auch gemacht, nee, jetzt musst du das wieder rausholen. Obwohl ich mir gesagt habe, da gehst du jetzt raus. Nein, ich muss das wieder rausholen. Also ich glaube, habe aus den 50 Euro 500 gemacht und aus den 500 null. So. Boah. Und das habe ich, glaube ich, zweimal gemacht. Ich habe, glaube ich, habe in meinem Leben zweimal 50 Euro in so Wettendinger investiert. Und habe aber immer gemerkt, dass ich da diesen emotionalen Abstand nicht zu habe. Und ich bin ja auch so ein Frustesser, sage ich jetzt mal. Ne? Essen habe ich mir in der Kindheit irgendwann wahrscheinlich angewöhnt, dass es mich glücklich macht, dass es mich beruhigt, dass es mich aus dem Stress rausholt. Und auch das ist schon so ein Stück Sucht. Und ich habe nie geraucht, ich habe noch nie irgendwelche anderen Drogen ausprobiert. Alkohol ist das Einzige. Da hatte ich das aber auch immer ganz gut im Griff, selbst in schweren Zeiten. Aber in schweren Zeiten habe ich halt gemerkt, dass ich jeden Abend unterwegs war, dass ich jeden Abend feiern gegangen bin, dass ich jeden Abend betrunken war. Und dann, und dann ist es wirklich so, dass mir einmal was in der Disco abends in Berlin passiert ist, was mir so peinlich und unangenehm war, dass ich nächsten Morgen, und ich sage jetzt morgen, es war nächsten Tag 17 Uhr, aufgewacht bin und gesagt habe, stopp, du musst jetzt aufhören damit. Und dann habe ich irgendwie 2 Jahre keinen Tropfen getrunken.
Das ist etwas, was ich auch sagen wollte. Ich glaube, jeder, der irgendwie so ein Suchtproblem hat, letztlich kannst du dir ja nur selber helfen. Also du musst selber dazu bereit sein, diese Sucht zu besiegen. Und ich glaube, die meisten haben irgendwann so ein Schlüsselerlebnis, wo sie merken, oh nee, krass.
Ja.
Wo es ihnen die Augen öffnet und sie denken, okay, krass. Hatte ich auch gehabt. So. War bei mir, klingt bescheuert, aber mit einem PlayStation-Spiel. NBA Basketball.
Ja.
Das war wirklich... Ja. Ich war so süchtig, ich bin jede 2 Sekunden dahin gerannt und mein jüngster Sohn war ganz klein, ich hatte Elternzeit und so und ich war so immer versessen darauf, dass ich schon keine Geduld hatte bei meinem Kleinen und irgendwann ist er aus dem Mittagsschlaf aufgewacht und ich war so wütend, er war 1,5 oder so oder 1 Jahr alt, ganz klein und ich habe ihn so angeschrien, angebrüllt, bis, dass ich mich so erschreckt habe und gemerkt habe, ey, weil du dieses Spiel spielen musst, ein Videospiel, ein Basketballspiel, so. Ey, ab dem Punkt habe ich das Ding rausgenommen, irgendwo im Schrank versteckt und nie wieder eine PlayStation angemacht. So. Bis heute.
Ist auch so lustig, dass ich dir dann, glaube ich, vor 2 Tagen noch eine Sprachnachricht per WhatsApp schicke und sage, ey, wenn ich denn in Berlin bin, kommst du abends mal zu mir, zock mal eine Runde NBA 2K.
Ja, aber das ist das nächste Ding zum Thema Sucht. In Gesellschaft ist es was ganz anderes.
Ja, aber...
In Gesellschaft zocken...
Aber in Gesellschaft entstehen die Süchte, finde ich. Weil, was du schon gesagt hast, guck mal, du hast gesagt, du hast nie eingesehen, warum du rauchen solltest oder trinken solltest, weil die Leute gewöhnen sich das mit 30 oder so wieder ab. Ja, aber warum fängt man dann überhaupt erst damit an? Im Jugendalter fängt man damit an, weil es alle machen, weil man irgendwie dazugehören will, weil es dann Spaß macht und weil es dann lustig ist. Warum rauchen die ganzen Kids? Weil sie irgendwie cool sein wollen, weil sie sich da gegenseitig was beweisen wollen. Also ich glaube, von alleine kommen ja die wenigsten Leute auf die Idee, das überhaupt mal auszuprobieren.
Ja, na klar. Definitiv.
Aber ich weiß, was du meinst. Ich bin ja auch, wenn ich in Gesellschaft bin und unterwegs bin, würde ich was trinken, klar. Aber weil ich es halt unter Kontrolle habe. Aber trotzdem sind das ja sind die gesellschaftlichen Suchtmittelkonsume, wenn man das so sagen will, der Anfang.
Klar. Nee, absolut. Ich war halt immer der sich dann einfach da nicht gegen gesträubt hat, aber so gesagt hat, nee, ich trinke nicht. Das war immer hart, war also, hey, komm jetzt hier, schön ein Schluck, hey, du trinkst nicht und so, nein, ich trinke nicht, so, ach komm, so, hab dich doch nicht so hier und ist halt, aber da muss man dann willensstark sein.
Das musst du aber erstmal sein, so, das ist ja, bei mir jetzt noch so, ne, wenn ich jetzt auf Veranstaltungen oder so bin, trinke ich grundsätzlich nicht, gar nicht, das ist mein Beruf, ich trinke da nicht, so, und ich habe vor 16 Jahren angefangen mit Schauspielerei, Anfang 20. Und was meinst du, was man da alles gesehen hat, ne? Wer da mal Drogen konsumiert und wie dir das vor die Nase gehalten wird und sowas. Und du bist immer sofort der, hab dich nicht so, warum meinst du das denn nicht? Und ich denke immer, nee. Also bei harten Drogen war ich immer ganz straight und ganz tough und hab immer ganz klar gesagt, nee, das bin ich nicht, das will ich nicht, das möchte ich nicht sein. Ja. So, aber bei Alkohol kann ich mich nicht von freisprechen, dass ich nicht doch mal irgendwie 2-3 Gläser getrunken habe, nur um irgendwie. Ach, dann machst du halt, ne? Ey, Familienfeste, ne? Da kommt halt mal irgendwer, der Cousin vom Onkel, dessen Tante und so, trink doch mal, und dann wird dir das dahingestellt. Also ich weiß auch nicht, warum wir in einer Gesellschaft leben, wo man den anderen da auch noch, man will den ja dahin kriegen, auch noch mit einem zu trinken, ne? Man akzeptiert ja nicht.
Ja, weil witzigerweise die Leute, die trinken wollen, halt nicht alleine trinken.
Yes, das ist so, das ist halt natürlich. Das Ding.
Entweder, weil es ihnen unangenehm ist oder ihnen keinen Spaß macht oder sie Angst haben, der einzige Besoffene zu sein. Ich weiß es nicht.
Ist so. Du, jetzt haben wir uns hier verquatscht. Jetzt haben wir uns hier verquatscht. So. Aber das ist ein guter Punkt, weil Bibi schreibt, mein Stiefvater ist Alkoholiker. Er hat eine Therapie gemacht. Was mache ich, wenn er rückfällig wird? Das ist ja quasi, Bibi war jetzt nicht Alkoholikerin, also man ist ja sein Leben lang Alkoholiker, ne? Aber bei dir ja ähnlich. Du hattest ja die Angst, dass du das auch kriegen könntest.
Ja.
Dass du auch der Sucht verfallen könntest.
Ja.
Und sie hat jetzt halt die Erfahrung mit ihrem Stiefvater gemacht. Er ist jetzt, so wie ich das rauslese, trockener Alkoholiker.
Mhm.
Aber die Angst ist natürlich da.
Naja, also erstmal ist es nicht dein Problem, Bibi. Also das ist das Problem deines Stiefvaters, dass er in den Griff bekommen hat jetzt. Und du hast de facto keinen Einfluss darauf, ob er wieder rückfällig wird oder nicht. So. Deswegen mach dich davon erstmal frei. Und wenn es soweit kommt, dann musst du irgendwie reagieren. Klar, die Angst ist da, dass es wieder passieren kann. Man kann da einen Blick drauf haben. Ich finde es. Ist natürlich immer, finde ich, schwierig für Kinder, wenn sie die Verantwortung für ihre Eltern tragen in gewisser Weise oder das Gefühl haben, sie tragen die Verantwortung für ihre Eltern.
Ja.
Aber de facto ist der Vater ein erwachsener Mensch, der ein Suchtproblem hat, das er in den Griff bekommen hat. Und ob er rückfällig wird oder nicht, das hängt ja irgendwie letztlich von ihm oder den Lebensumständen, in denen er sich befindet, ab.
Ja, ich glaube, das ist halt, man ist halt so ein gebrandmarktes Kind, ne? Das kannst du ja überall im Leben sagen. So, die Ex-Partnerschaft, man hat sich getrennt, weil jemand fremdgegangen ist. Mhm. Man ist geschlagen worden, man hatte einen Autounfall, man hatte einen Fahrradunfall, man ist von einem Hund gebissen worden oder so. Wir verhalten uns halt dementsprechend, was wir schon mal erlebt haben, was uns Angst gemacht hat und was uns psychisch sehr belastet hat. Mhm. Also ich kann das von Bibi schon absolut verstehen. Du hast es gerade ganz gut gesagt. Erstmal sich klar machen, es ist nicht das eigene Problem.
Mhm.
Macht es in dem ersten Moment nicht besser, weil es ist ein Problem eines geliebten Menschen. Aber dieser geliebte Mensch ist auch, wie du eben gesagt hast, erwachsen. Und du kannst, egal was du machst, Leute nicht von Fehlern abhalten. Du kannst das nicht. Das ist genau wie in einer Beziehung. Mit Eifersucht oder so kannst du nicht dafür sorgen, dass dein Partner oder deine Partnerin dich nicht betrügt. Wenn sie es machen will, wenn er es machen will, dann macht er es. Dann kannst du noch 30 Mal vorher eifersüchtig gewesen sein. Du kannst noch 30 Mal vorher gesagt haben, aber Schatz, bitte betrüg mich nicht. Es ist leider etwas, was man nicht ändern kann und womit man sich beschäftigen muss, wenn es passiert ist. Das heißt, jetzt ist ja Bibi in der Situation, wo sie sagt, was mache ich, wenn er rückfällig wird? Keine Ahnung. Guckt man dann. Weil du kannst dir jetzt nicht das Leben so schwer machen, weil du in einer Angst lebst, was mal passieren könnte. Weil du weißt nicht, was in Zukunft passiert. Vielleicht ist das rückblickend so, in 20 Jahren sitzt du da und denkst so, ey, ich habe mir 20 Jahre den Kopf gemacht, was passiert. Und der Mann hat nie wieder einen Tropfen angerührt. Ja. So, und trotzdem hast du dich 20 Jahre mit belastet. Also ich glaube, man muss sich selbst sagen, es ist jetzt nicht der Fakt und was in der Zukunft passiert, kann ich nicht ändern. Ich kann nur immer wieder da für ihn sein und ihn immer wieder unterstützen und ihm so viel Vertrauen entgegenbringen, dass ich ganz fest daran glaube, dass das nicht nochmal passiert.
Ja. Ja, Baby, du kannst nur darauf reagieren. Wenn es passiert, dann passiert es und dann kannst du reagieren. Aber präventiv irgendwas tun, also vielleicht gibt es da gewisse Dinge, die man machen kann nach so einer Reha, um sage ich mal, die Chance des Rückfalls zu minimieren. Aber ansonsten kannst du nur reagieren. Ich würde versuchen, es positiv zu sehen, weil das Positive an der ganzen Situation ist, er hat schon mal einen Entzug gemacht, ne? Das heißt, er hat schon einmal die Stärke bewiesen, sich seiner Sucht zu stellen, das zu akzeptieren und sich Hilfe zu suchen. Wenn er rückfällig wird, denke ich, hat man einen guten Ausgangspunkt damit. Kann sagen, guck mal, es ist wieder soweit, ne? Wir hatten das Problem schon mal und die Leute können dir helfen. Also ich habe das Gefühl, man hat die Erfahrung schon mal gemacht und ich denke mir so, na gut, dann ist der Stiefvater ja beim zweiten Mal vielleicht auch bereit, sich da nochmal Hilfe zu suchen. Ist keine Garantie, aber ich glaube, das ist schon mal eine gute Basis, als wenn du es zum allerersten Mal machen musst und jemanden erstmal dazu bringen musst.
Vor allem ist es, was du gerade sagst, ein sehr, sehr positiver Aspekt an dem Ganzen. Man kann sich ja immer auf das Negative konzentrieren. Oh Gott, was ist, wenn das wieder passiert? Man kann aber auch sagen, er hat es schon mal gemacht und im Idealfall hat er das aus eigenem Willen gemacht und er hat es schon mal hingekriegt. Und sollte es zu einem Rückfall kommen, was wir niemals wünschen, aber sollte es dazu kommen, kann man immer sagen, hey, du hast das schon mal geschafft. Mhm. Wir haben da schon mal zusammen durchgestanden. Let's go. Hat gerade nicht sollen sein, ist was passiert, aber wir schaffen das wieder. Und so kann man es ja das Positive daran sehen, dass man sagt, hey, wir gehen den Weg nochmal gemeinsam, weil wir ihn geschafft haben, wenn wir ihn denn gemeinsam gehen wollen. Du kannst nicht kontrollieren, was dein Stiefvater in Zukunft tun wird. Du kannst nur immer ihm jetzt zeigen, dass du ihn lieb hast und dass du ihm vertraust. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, 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 ganz hilfreicher Punkt bei trockenen Alkoholikern, ihnen einfach immer wieder das Gefühl zu geben, dass man ihnen nichts vorwirft, dass man nicht immer Angst hat, nicht immer Zweifel hat, sondern einfach nur stolz ist gerade.
Ja.
Thomas, und jetzt gehen wir mal weg vom Alkoholkonsum.
Okay.
Ich habe mich in zwei Sachen gefreut. A, dass es ein Mann ist, der uns das schreibt. Ja. Und B, weil das eben wirklich eine Sucht ist, über die nicht so oft gesprochen wird, die aber definitiv da ist. Thomas schreibt, ich verbringe täglich Stunden am PC und gucke Pornos. Meine Freundin macht mich seitdem auch nicht mehr an.
Oh.
Und das ist wirklich, es gibt so viele Arten der Süchte. Es gibt die Sexsucht, es gibt die Pornosucht. Und jetzt haben wir halt wirklich mal eine Sucht, die, also die nicht häufig öffentlich besprochen wird.
Das stimmt.
Die aber nicht weniger schlimm und gefährlich ist.
Es kann ja fast alles zur Sucht werden, ja.
Genau, und jede Sucht kann halt eine Menge zerstören in deinem Leben. So, und bei Thomas ist es jetzt so, täglich Stunden am PC und gucke Pornos. So, da sagt man jetzt, da lächelt man vielleicht im ersten Moment drüber, ist doch lustig oder ist doch geil oder so. Aber nee, jetzt stellt euch das mal alle vor. Ihr habt Sachen zu erledigen, ihr müsst arbeiten, ihr habt eine Beziehung, die er ja auch hat und du verbringst wirklich Stunden am Laptop, weil du von diesen Seiten nicht runterkommst. Und gleichzeitig belastet das die Beziehung, weil du deine Freundin natürlich mit den Pornodarstellerinnen vergleichst. Und euer Sexleben mit dem Sex in den Pornos vergleichst. Das kann eine Menge kaputt machen.
Er schreibt, dass er seitdem seine Freundin nicht mehr anziehend findet. Oder fand er sie vorher nicht anziehend?
Er fand sie vorher auch nicht anziehend und deswegen ist er trotzdem mit ihr zusammengekommen. Nein, aufgrund Nein. dessen findet er seine Freundin jetzt nicht mehr anziehend.
Ach Gott, ja, das ist natürlich. Ja, was sagt man so? Ja, nee, dann mach's nicht. geht ja nicht. Also der Zugang ist ja irgendwie da.
Ja, das ist, genau. Das ist das, also, das ist das Krasse an dieser, an Süchten auch. Ja. Ganz oft weiß man selbst, das ist nicht gut, was ich hier mache, aber man kommt da irgendwie nicht von weg.
Also er scheint ja nicht mit ihr zusammen zu wohnen, weil sonst könnte er ja nicht stundenlang davor sitzen, oder? Also
naja,
offenbar sind
Homeoffice, die Freundin ist mal weg oder so. Was? Ja, weiß ich nicht. Okay, aber vielleicht wohnen sie nicht zusammen. Also ich glaube, die Situation, wenn sie zusammen wohnen und er sitzt jetzt, nehmen wir mal am Samstag, von irgendwie von 10 bis 15 Uhr am Laptop und guckt Pornos, kann mir nicht vorstellen, dass das eine Frau sehr lange mitmacht. Weiß ich nicht, oder also ein Partner generell sehr lange mitmacht. Also gehen wir mal davon aus, sie wohnen nicht zusammen. So. Mhm. Aber er wird ja auch ein Leben haben. Er wird ja auch Verpflichtungen haben, um die er sich kümmern muss. Und die werden dann mit Sicherheit auch drunter leiden.
Boah, man.
Also erstmal muss man sagen, stundenlang Pornos gucken ist nicht gesund.
Nee, und vielleicht muss man ihm diese Welt irgendwie madig machen oder ihm einfach vor Augen führen, ey. 90% dieser Leute sind wirklich irgendwie Sexworker und das ist einfach ein Business und 90% der Sachen sind einfach so offensichtlich fake und irgendwie vorgespielt und das ist doch eigentlich nicht geil so, oder? Also,
naja, aber ich finde es jetzt geil.
Naja, vielleicht kann man ihm irgendwie das so ein bisschen verderben, dass er merkt, okay, so habe ich es ja noch gar nicht gesehen. Stimmt, hä, die Frau hat gar keinen echten Orgasmus? Wie, das ist nicht echt, wenn sie jetzt so krass laut schreit und sagt, oh mein Gott, you're so big, was auch immer. Vielleicht kann man ihm das ein bisschen vor Augen führen. Es ist ja manchmal so, manche Dinge sind einem ja nicht bewusst. Ja, Mann.
Das ist echt tricky. Aber ich glaube, das ist richtig. So, man muss sich nochmal bewusst werden, es ist nicht die reale Welt, die dort abgelichtet wird. So wie in Actionfilmen alle 2 Minuten ein Auto explodiert und Bruce Willis sich an einem Arm am Helikopter festhält über 10 Minuten. Das ist nicht das echte Leben. So. Und genauso sind Pornos nicht die echte Sexualwelt. So. Mhm. Jetzt gibt es wahrscheinlich welche da draußen, die sagen, doch, bei mir läuft das aber genauso ab wie im Porno. Ja, dann ist das ja schön für euch, dann haben sich 2 Leute gefunden und das ist auch super. Aber du kannst deine Freundin und deine Beziehung nicht damit vergleichen. Das ist ein Set, das wird gedreht, das wird in mehreren Einstellungen gedreht, so wie alles im Film und Fernsehen mit mehreren Einstellungen gedreht. Da sind wahrscheinlich Pausen zwischen, da sind Hilfsmittel werden da benutzt.
Ja.
Und das ist nicht das reale Leben. Und ich glaube, da muss man sich zu zwingen und konditionieren, einen Entzug zu machen. Mhm. Und ich meine jetzt nicht, du musst jetzt nicht unbedingt in eine Klinik gehen, obwohl das mit Sicherheit auch
gibt's gibt. Gibt
das? Aber weiß ich nicht. Also ich bin der Meinung, mittlerweile gibt es ja eigentlich für alles irgendwie eine Klinik. Also zumindest gibt es mit Sicherheit eine psychologische Betreuung dafür. Das ist natürlich auch ein Punkt, worüber man nachdenken könnte. Aber man muss davon runterkommen. Man muss aus dieser Routine raus. Beispielsweise morgens erstmal schön Laptop an hier und YouPorn anmachen oder was auch immer.
Mhm.
So. Du musst dich zwingen, das zu lassen und deinen ganzen Kopf erstmal wieder in eine Normalität bringen.
Mhm.
Du kommst, wenn du das weiterguckst, kommst du davon nicht runter. Weil natürlich ist doch so, wenn du Extreme guckst oder dich immer wieder mit Extremen beschäftigst, egal in welchen Sachen, dann ist das Normale oder das weniger Extreme wird langweilig.
Ja.
Nehmen wir jetzt einfach mal an, vergleichen wir es mal mit scharfem Essen. Beim ersten Mal, oh Gott, ist das scharf. Dann gewöhnst du dich dran, dann gehst du immer schärfer und irgendwie nach einer gewissen Zeit ist das scharfe Essen, was du vor einem halben Jahr noch nicht mehr essen konntest, so, nö, kann ich gut vertragen. Und so ist das ja mit Sexualität auch. Mhm. Und da muss man den Kopf erstmal wieder hinkriegen, dass man sagt, nein, Sexualität muss nicht so sein.
Ja, und vor allem ein bisschen in dich vielleicht hineinhören mal und auch mal ein bisschen gucken, so was könnte da der Auslöser sein. Vielleicht bist du in deiner Beziehung auch nicht glücklich gewesen, bevor das Ganze gestartet hat oder in die Extreme gedriftet ist. Vielleicht muss man irgendwie gucken und vielleicht ehrlich zu sich sein. Vielleicht warst du sexuell nicht glücklich in deiner Beziehung. Vielleicht gab es davor irgendwelche Dinge, die einen halt dazu geführt haben. Weil ich sag mal so, wäre er jetzt sexuell super glücklich oder so in seiner Beziehung, würde er vielleicht nicht den Weg zum Porno suchen.
Das finde ich gar nicht. Das finde ich gar nicht.
Was meinst du?
Nee, das finde ich gar nicht. Das können wir so nicht sagen. Das können wir nicht machen.
Glücklich bist, dass du dann
Weg... glaube ich nicht. Ich glaube, das macht auch einen Druck auf die Frau, dass sie nicht ausreichend ist.
Nee, das meine ich gar nicht. Also einfach ganz, ganz ehrlich gesagt, ich meine, jeder Mensch ist ja unterschiedlich und vielleicht befindet sich jemand in einer Beziehung oder so, wo er merkt,
ich glaube aber auch, dass in vielen glücklichen Beziehungen der Mann oder die Frau trotzdem Pornos gucken. Weil, also es geht ja da, also grundsätzlich, der Akt der Selbstbefriedigung ist ja so, das geht schnell, wenn du willst, ne?
Ja.
Wenn du willst, geht es schnell. Du musst nicht dich schick machen. Du musst nicht mal gewaschen sein. Kannst dich nur um dich kümmern. Und du musst nur einfach das machen, was dir gerade in dem Moment gefällt. Deswegen glaube ich, dass das in vielen Beziehungen einfach immer noch stattfindet. Was ja auch gesund ist, ne?
Aber würde es zu einer Sucht führen, ist die Frage.
Nee, die Sucht, das ist ja das Problem. Es geht ja nicht um das Problem des Pornoguckens. Es geht ja auch nicht um das Problem der Selbstbefriedigung innerhalb der Beziehung, sondern einfach dieses Exzessive. Ich glaube einfach, dass du wirklich die Realität oder dass du deiner Freundin, deiner Partnerin verlieren kannst. Weil deine Partnerin, also jetzt nehmen wir mal an, ich weiß ja nicht, was er guckt, aber die Partnerin macht das vielleicht nicht alles. Und die Partnerin schreit vielleicht nicht die ganze Zeit, oh ja, du erschütterst meine Welt. So, ich glaube, das sagt ja auch keiner in den Pornos, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
So, und das will er jetzt aber irgendwie haben. Und ich sage dir eins, Thomas, wenn du eine Pornodarstellerin als Freundin hättest, die macht das privat auch nicht.
Nee.
Und das muss ihm klar sein, dass das eine fucking Fake-Welt ist und dass er da jetzt ganz schnell aufhören muss, den Kram zu konsumieren. Und ich meine wirklich aufhören muss, den Kram zu konsumieren im Sinne von, ich gucke gar nichts mehr erstmal. Mhm. Findest du nicht auch?
Ja, du hast ja ein bisschen mir recht gegeben, als du meintest, so, vielleicht macht sie das nicht, aber hier machen sie das, ne, sind lauter extremer, so dass da irgendwas ihm fehlt oder irgendwas, weißt du? Und das ist jetzt gar kein Diss an die Frau oder irgendwas, aber vielleicht, warum sucht jemand den Weg zu einem unrealen Sex, sage ich
mal? Weil man sich darin verläuft. Aber warum trinkt man jeden Abend Alkohol und wird Alkoholiker, obwohl man doch eventuell eine liebende Familie hat? Du verrennst dich darin. Und das hat nichts mit dem Gegenüber zu tun. Mir kannst du sagen, was du willst. Selbst wenn Thomas jetzt sich von seiner Partnerin trennt und eine neue holt, macht der trotzdem, zieht der trotzdem durch.
Ja.
100%. Mhm. 100%. Ich finde, das Problem liegt da bei Thomas. 100%.
Wie gesagt, ich sehe es halt, sag ich mal, als eine gewisse Form des Fremdgehens. Andere gehen fremd, wenn sie nicht mehr glücklich sind, ne, in einer Beziehung oder so. Die suchen sich das woanders. Für ihn ist es vielleicht auch ein Weg, ohne dass er jetzt die Beziehung beenden muss. Aber da findet er auch das, was irgendwie, wonach er sich sehnt. Weil er...
Die haben beides scheiße, ne?
Nicht mehr, ja, klar.
Also,
es ist super.
Fremdgehen scheiße, Pornos gucken scheiße, Leben vernachlässigen scheiße, Freunde nicht mehr anziehen finden aufgrund von einer Fake-Welt scheiße. Mhm. Also geht nicht. Da muss man sich dann eventuell auch wirklich psychologische Hilfe suchen, wenn man es alleine nicht kann.
Ja.
Thomas, vielleicht traust du dich auch an deine Freundin zu gehen und zu sagen, boah, ist ein krasser Weg, glaube ich. Aber vielleicht auch mit der Freundin reden und sagen, ich brauche Hilfe. Ich persönlich, ich als Christopher würde dir, Alex, sagen, klapp den scheiß Laptop zu, Mann. Hör auf, guck dir den Dreck nicht mehr an. Guck dir diesen Mist nicht mehr an.
Ja,
mach das halt nicht. Das muss aber bei dir Klick machen. Das muss bei dir Klick machen, dass du sagst, ich mach das jetzt nicht mehr. Ich kann ja mal 5 Minuten reingucken. Ja, 5 Minuten, 20 Minuten später. Ich kann ja noch gucken, die 5 Minuten kann ich jetzt auch noch mal gucken. So. Weil das wird ja nicht, also sind wir mal ehrlich, das wird ja nicht mit einer stundenlangen Masturbation parallel gehen. Ne? Glaube ich nicht. Aber man guckt diesen Kram einfach und sucht und guckt weiter und wartet auf diesen einen Moment, der einen dann plötzlich anmacht. Ich sage dir, wenn du das einfach mal ein paar Wochen lässt, dann findest du zu deiner Sexualität zurück, zu deiner natürlichen, normalen Sexualität. Und die Sexualität zu deiner Freundin wird wieder ganz anders. Und das schuldet Thomas der Beziehung und vor allem sich selbst, weil er wird niemals etwas finden, was dem gerecht wird.
Ja, ich glaube, es ist nicht so leicht. Ich glaube, es ist wirklich nicht so leicht. Einfach den Computer zumachen, das ist so leicht zugänglich. So. Das ist jetzt nicht so wie, ich kaufe keinen Alkohol mehr im Supermarkt, dann habe ich zu Hause keinen Alkohol.
Aber selbst, das ist genauso leicht zugänglich.
Ja, selbst wenn du das machst, ja, irgendwann kommst du an den Punkt, ja, ich habe keinen Alkohol zu Hause und ja. Irgendwann gehst du dann doch zum Späti und holst dir was. Und ja. Da musst du nicht mal zum Späti gehen, da musst du nur den Laptop aufmachen oder deine Internetverbindung wieder einrichten, was auch immer. Ja. Ich glaube auch, Thomas braucht irgendeinen Moment, der ihm die Augen öffnet. Sei es, keine Ahnung, dass seine Freundin ihn irgendwann erwischt und das ganze Ding öffentlich wird und sie ihm sagt, Alter, was ist hier los so? Und er vielleicht an einen Punkt kommt, dass er merkt, okay, ich will meine Freundin nicht verlieren. Ich muss jetzt was machen, weil sonst verliere ich sie, wenn ich jetzt nichts dagegen tue. Entweder sowas oder, keine Ahnung, vielleicht kommt irgendwann der Punkt, dass er es nicht mehr sehen kann. Also ich weiß es nicht.
Was ist denn, der kommt nicht. Was ist, nee. Was ist denn, dafür gibt es zu viel Müll da und so immer weiter, immer krasser. Was ist denn mit einem Substitut, mit einer Ersatzdroge. Und ich rede jetzt nicht von Alkohol, Nikotin, was auch immer, sondern im Sinne von, ich gehe dann raus, ich gehe dann spazieren, ich mache dann Sport, ich, also irgendwas, was, du brauchst irgendwas, was dich in dem Moment da rausholt. Glaubst du auch nicht? Thomas ist verloren.
Das ist eine gute, ich weiß, also, du und ich, wir sind Männer, du weißt. Wenn du horny bist, dann kannst du so viel Sport machen, wie du willst. Also spätestens, wenn du fertig bist mit dem Sport, irgendwie hast du immer noch Lust auf Sex. So.
Okay, pass auf. Dann challenge ich jetzt Thomas und alle Männer da draußen, die das
Thomas, hier gerade wir glauben an dich.
Ja, natürlich glauben wir an ihn. Aber dann challenge ich jetzt alle Männer da draußen, wenn ihr horny seid, dann macht doch einfach mal die Augen zu. Befriedigt euch gerne selbst, aber lasst doch einfach mal die Fantasie spielen. Geh doch mal den Schritt weg vom Laptop. So, wenn du sagst, ey, wenn wir Männer horny sind, dann muss, ne, so, dann, also wenn er so geil ist, ja, das sage ich jetzt so ganz klar, wenn er so geil ist, dass er das jetzt machen muss, dann soll er sich das machen. Und ich glaube, wir alle da draußen kennen das. In dem Moment, wo der Orgasmus da war, ist auch wieder so, puh, okay, alles klar.
Ja.
Thema durch. Oder hätte ich mir sparen können. Oder was auch immer du in dem Moment denkst. Ey, keine Ahnung.
Ja.
So.
Ja.
Da muss er diesen Moment herbeiführen, das aber mal ohne Pornos. Und das über einen längeren Zeitraum. Also wenn du jetzt mal 2-3 Tage sagst, ich habe mir jetzt kein Porno angeguckt, nee, hör auf, konsumier den Kram nicht. Ey, fängt vielleicht auch mit Social Media an, ich keine Ahnung, wie sein Feed aussieht, ne? Vielleicht auch mal den ganzen freizügigen Frauen entfolgen. Also erstmal sich diesen ganzen Sex-Content nicht reinziehen, weil Thomas weiß ja, dass es ein Problem ist, sonst hätte er uns nicht geschrieben. Und ich glaube, das ist der einzige Weg. Das ist der einzige Weg, diesen Content knallhart zu cutten.
Ja. Oder ganz strategisch entwöhnen nach dem Motto, okay, ich sitze jetzt nicht mehr 3 Stunden.
Ach, fuck off.
Sondern nur noch eine Stunde. Ey, dir einen Timer setzen und oder
du
sagen,
bist so bescheuert.
Ey, ich gehe jetzt nur noch.
Selbstbetrug.
Wieso?
Nee.
Ganz strikt sich sagen, okay. Ein Clip. Nur den. Und das war's. Vielleicht geht es.
Das geht nicht. Weil du nach dem einen Clip nicht befriedigt bist. Mental meine ich jetzt in dem Moment. Meine ich jetzt. Nee, dann gehst du weiter. Nee, so wie du einmal auf dieser Seite warst, bist du verloren. Das ist, als wenn du einem Alkoholiker sagst, okay, dann geh nur eine Stunde in eine Bar.
Ja.
Machst du auch nicht. Hör auf zu saufen, Mann. Hör auf, Pornos zu gucken. Hör auf jetzt damit.
Du musst es ja, ich kenne mich da nicht aus. Ich hab noch nie Pornos geguckt. Christopher, du musst es ja wissen. Wenn du sagst, es klappt nicht, dann glaube ich dir das.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
Nein, sehr wir machen gut. Uns jetzt nicht lustig
über
Thomas.
Nein, machen wir. Du machst dich ja über mich lustig, du Arsch.
Ja, was, natürlich.
Ja.
Das ist mein Job.
Ist dein Job, ja. Thomas, wirklich. Hör auf mit dem Kram.
Ich abschließend. Hab
den Laptop zu. Ja. Nein, du sagst jetzt hier nichts. Du sagst nur Müll.
Nein, ich will nur sagen, versuch, die Lust auf deine Freundin wieder zu gewinnen. Irgendwie.
Die kommt von alleine, Alexander. Die kommt von alleine. Wenn er mal diesen ganzen Schund aus seinem System hat, kommt das von alleine. Das ist wie, wenn du den ganzen Tag dir Zucker reinhaust, dann schmeckt alles normal. Wenn du jetzt einfach mal einen Monat kein Zucker mehr gegessen hast und plötzlich einen Bonbon nutzt, denkst du dir so, wow, wie krass süß ist das denn? Es ist so.
Okay, ich glaube dir.
Danke.
Hör auf Christopher.
Ja, ich habe Erfahrung mit dem Thema.
Ja.
Ich glaube, wir schaffen heute keine Quickies mehr. Ich muss es jetzt schon ankündigen. Wir quatschen zu viel. Karin, ich shoppe den ganzen Tag am Handy. Finanziell wird das langsam eng bei mir. Ich kann damit aber einfach nicht aufhören.
Oh, ist ja fast so eine ähnliche Sucht wie eben. Erster Tipp. Mein Kurzzeitgedächtnis. Wie war der Name nochmal? Bitte verzeih.
Christopher. Ach so, von der Frau, die die Frage stellt. Karin. Ja.
Karin, ganz ehrlich, erstmal sämtliche Newsletter, die du täglich bekommst, abbestellen.
Yes.
Ist mein voller Ernst.
Ja.
Man denkt, muss ich abbestellen. Du scrollst runter in der E-Mail bis ganz unten, da steht abmelden, dann klickst du einmal rauf, dann musst du dich einloggen auf der Seite, dann hast du den Newsletter abbestellt und dann wird es dir schon mal nicht stündlich oder täglich unter die Nase gerieben. So, hier, kauf was, guck mal das, Angebote, Sale, hier und da. Ich kann es selber. Basketball-Fan, ne? Du weißt, Kicks, kann man coole Basketball-Klamotten bestellen. Ich kriege, glaube ich, täglich 10 Newsletter oder so. Und ich bin keiner, der wirklich, ich bin nicht so der große Konsument, aber selbst ich bin so, okay, wieder ein neuer Jordan, oh, in der Farbe, was? Okay, krass, ja, cool. Und dann, sie machen es einfach mal schmackhaft, man ist ständig getriggert. Und wenn das schon mal wegfällt, ist schon mal ein großer, großer Schritt beim Online-Shopping überwunden.
Absolut. Die Newsletter müssen weg. Sofort müssen alle Shopping-Apps vom Handy gelöscht werden.
Mhm.
Damit man gar nicht erst auf die Gefahr kommt, aus Langeweile da einfach mal zu gucken, was es da Neues gibt. Das ist wie mit Social Media. Wie oft habe ich dieses doofe Handy in der Hand und gucke bei Instagram oder TikTok rein und merke denn, hey, bist du bescheuert, Mann? Du hast gerade vor einer Minute reingeguckt. Was soll denn da jetzt passiert sein? Also man greift einfach aus einer Gewohnheit dazu. Und genauso geht man wahrscheinlich auch aus einer Gewohnheit in die Shopping-App. Und dann ist einem auch noch, gibt es ja mittlerweile auch noch diese teuflische Falle der ganzen Bezahlsysteme wie Klarna und wie sie alle heißen, dass du siehst nicht mal, du bezahlst das ja alles in Raten, immer mal wieder. Und du hast gar keine Relation mehr zu dem, was du ausgegeben hast. Außerdem ist Online-Shopping sowieso, wenn du da eine Tendenz hast, zu viel zu kaufen, Gift. Weil ich kenne das von Apple Pay. Das macht dann so schön. Und du denkst, das ist auch noch so ein befriedigendes Geräusch gerade. Ich möchte es nochmal hören. Ne? Und du, es läuft ja alles bargeldlos ab. Ich sage dir, wenn du dir jetzt neue Michael-Jordan-Schuhe für 200 Euro kaufen würdest und du würdest mir die 200 Euro in 10-Euro-Schein geben und du würdest mir die in die Hand geben, würde dir das mehr wehtun, als wenn du auf Kaufen klickst.
Definitiv.
Das muss einem alles bewusst sein, dass das sehr, sehr schnell ist und sehr, sehr schnell geht. Und deswegen musst du diese ganzen Verführungen löschen, Newsletter abbestellen, Apps löschen und sich das auch nochmal klar machen, dass das echtes Geld ist. Dass das echtes Geld ist, wofür du viel arbeiten musst. Ich glaube auch nochmal für dich nachrechnen, wie viele Stunden muss ich eigentlich dafür arbeiten, um mir das hier gerade zu kaufen? Und wenn du dann merkst, das ist jetzt im Zweifelsfall, das ist einfach mal eine ganze Arbeitswoche, dann überlegst du dir, ist es das gerade wert oder will ich es einfach nur haben?
Das Ganze in eine Relation setzen, wie gesagt, ne? Guck mal, okay, so viel kostet es, so viel muss ich dafür arbeiten, um mir das zu kaufen. Und wenn ich es mir kaufe, brauche ich es wirklich oder hängt die Klamotte eigentlich nur im Schrank rum und ich habe es einmal getragen, aber dann auch eigentlich wieder nicht. Vielleicht finde ich die Sache auch gar nicht wirklich so cool, aber ich will sie einfach kaufen, ich will sie einfach haben und es dir so schwer wie möglich machen. Das heißt wirklich Apps vom Handy runter. Ich habe selbst gemerkt, irgendwie meine hier, was Zalando, ich sage, per App ist es vielleicht viel leichter. Also ich merke so, kannst ja voll die Klamotten so gleich durchscrollen, habe ich gleich wieder gelöscht. Ich dachte mir, nee, ist so viel zu verlockend alles. Es macht es einem viel zu leicht.
Ich glaube auch vor allem, weil du gerade sagst, da kann man so schnell durchscrollen und ganz schnell mal schnell was bestellen, dann auch noch in verschiedenen Größen bestellen. Die anderen kannst du ja wieder zurückschicken, kostenfrei. Vielleicht sich auch dazu hin zu konditionieren, zu sagen, nee, die nächsten Wochen, Monate wenn ich was brauche, gehe ich in den Einzelhandel und kaufe es mir. Das ist immer noch mal mehr Aufwand, weißt du?
Ja, genau.
Das ist auch noch mal mehr Aufwand. Du musst da hinfahren, du musst es eventuell anprobieren. Wenn es nicht passt, musst du es zurückbringen und so. Also den Aufwand so hoch wie möglich machen.
Genau. Vor allem das mit dem Zurückbringen, ja. Die ist so, ha, zum Beispiel willst du das anprobieren. Ah, die Umkleide ist gerade so voll, ja, ich kaufe es jetzt einfach.
Ja.
Aber genau. Wenn es nicht passt oder dir nicht gefällt, dann musst du wieder hinfahren und es zurückgeben. So, das ist schon, und das macht der Onlinehandel halt super, super komfortabel. So, du weißt, ah, ich bestelle es mir. Mache ich ja selber auch, gebe ich ja zu. So, okay, bestelle ich in 3 Größen, so probiere ich an. Ah, nee, gefällt mir nicht, schicke ich zurück. Ja. Aber wie viele Leute wird es geben, die sogar so verpeilt sind, das wieder zurückzuschicken? Und dann stapeln sich die Sachen da und sie denken sich, ja, mache ich dann. Und dann ist die Rückgabefrist rum und dann, oh nee, fuck, jetzt behalte ich es halt doch. So, weißt du?
Ich glaube, was auch gut ist, ist eine Bestandsaufnahme von, nehmen wir mal an, es dreht sich jetzt um Kleidung. Eine Bestandsaufnahme von wirklich mal einfach wie so eine Inventur hingehen und sagen, so, ich habe jetzt 15 T-Shirts, 24 Kleider und dann merkst du ja selbst, ich habe 15 T-Shirts und 24 Kleider. Und wie viel trage ich davon? 3.
Ja.
So, und dann merkst du dir vielleicht auch mal so, nochmal klar, ich habe genug Sachen, ich brauche es nicht und ich trage sowieso nicht alles davon und auch wirklich mal gegenrechnen, was verdiene ich, ganz rational, was verdiene ich, das sind die Einnahmen und das gebe ich aus und das habe ich die letzten Wochen und Monate ausgegeben und ich ruiniere mich damit.
Ja.
Und auch immer überlegen, was könnte ich denn mit dem Geld machen? Was spare ich gerade damit, wenn ich mir jetzt das kaufen würde, wenn ich das im Monat zurücklegen würde? Was kann ich mir denn Größeres kaufen? Beispielsweise eine Reise ermöglichen oder ich kann mir das Auto kaufen, was ich mir schon immer mal kaufen wollte oder was auch immer. Diese kleinen Summen vermeintlich, die läppern sich. Und wenn man sich dann zusammenrechnet, wie viel spare ich eigentlich im Monat und wie viel spare ich darauf im Jahr, was kann ich damit alles machen, dann ist das vielleicht auch nochmal so ein Ansporn, das eben auch zu unterlassen.
Gibt es irgendwas, was du im Übermaß kaufst, wo du dich zügeln musst und merkst, ey, ich gebe zu viel Geld dafür aus?
Nee, das habe ich ganz gut, also so Finanzielles habe ich ganz gut im Griff bei mir. Ich kenne es nur von mir, dass ich immer etwas haben will. Und so wie ich es denn habe, ärgere ich mich. Und das ist ja das Problem bei einer Kaufsucht. Also ich habe das beste Beispiel, ich habe mir vor zwei Jahren das neue MacBook Air gekauft hier mit dem M1-Prozessor für meine Videos, für Videoschnitt und für den Podcast und alles. Und ich habe den bestellt und beschäftige mich dann immer ewig damit. Und dann bin ich so voller Vorfreude. Dann bestelle ich das und dann steht da Lieferzeitraum kommt in 2 Tagen. Und ich freue mich. Und dann hat der bescheuerte Postbote einfach nicht, obwohl ich den ganzen Tag zu Hause war, aber das hören wir ja öfters, nicht geklingelt, hat das wieder mitgenommen. Und ich hatte das 4-5 Tage später immer noch nicht, weil immer drin stand, ja, haben wir nicht geschafft. Und ich bin so verrückt geworden, weil ich dieses Gerät unbedingt haben wollte. Ich habe so Stress gemacht, ich habe E-Mails geschrieben, ich habe angerufen. Ich war schon kurz davor, mit dem Auto durch Köln zu fahren und diesen Postboten zu finden, zu sagen, hast du ihn im Auto, gib ihn mir her. Ich wollte ihn unbedingt haben. Und in dem Moment, wo ich ihn hatte, habe ich ihn 3 Tage nicht ausgepackt.
Echt?
Ja. Weil es mir einfach nur darum ging, ich will es haben. Ich brauche es jetzt. Und das ja bei Kaufsucht, ich will es haben, aber eigentlich brauche ich es nicht. Ich brauchte ihn letztendlich, aber das muss man sich halt auch nochmal klar machen. Was ist es? Warum will ich es gerade? Was versuche ich damit zu substituieren? Also im Sinne von, was will ich eigentlich, was will ich damit ausgleichen, was mir in meinem Leben fehlt? Ganz hart und ehrlich zu sich selbst sein.
Klar, wahrscheinlich hast du den Laptop nicht ausgepackt, weil du noch einen funktionstüchtigen hattest, den du noch nicht verkauft hattest und mit dem du gearbeitet hast.
Ganz genau.
Ne? Genau.
Ganz genau.
Und das ist ja das Ding, also wenn man vor allem eine Kaufsucht hat und immer auf dem aktuellsten Stand sein will, sei es Smartphones, Apple, was auch immer, iPhones so, führt euch vor Augen, ihr werdet maximal 12 Monate das Topmodell besitzen, weil nach 12 Monaten wird das nächste kommen. Und in dem Moment, wo das nächste Modell auf den Markt kommt, verliert euer Modell, sinkt im Preis und ist auf einmal nicht mehr das Topmodell. So, und so geht es weiter. Okay. Das hat sich in den letzten, weiß ich nicht, 10 Jahren halt einfach so etabliert. Das ist wie Deutschland sucht den Superstar. Das ist jedes Jahr kommt ein neuer.
Und auch da geht es nicht darum, wer am Ende gewinnt und was der für eine Musikkarriere macht, sondern es geht einfach um das Gefühl dahin.
Genau.
Also der Weg. Und das ist ja beim Shoppen auch so. Ich shoppe gerade, ich klicke aufs Kaufen, ich freue mich, wenn es da ist, ist aber wieder langweilig.
Ja, ja.
Also ein ganz großes Problem, Shoppingsucht, Kaufsucht, im Zweifelsfall auch da natürlich sich Hilfe holen, mit Leuten reden, mit Freunden reden Und wichtig ist, glaube ich, bei allen Süchten, erstmal sich selbst einzugestehen, dass man ein Problem hat. Weil nur, wenn man sich das selbst eingesteht, kann man es ändern. Für dich, ja. Von außen, das kann keiner ändern.
Ja.
Alex, Quickies, tut mir leid, wir haben so viel gequatscht. Ne? So, schaffen wir heute nicht mehr. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel darüber zu reden haben, aber es ist halt auch ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, ich habe es eben gesagt, wenn ihr bei euch selbst das Gefühl habt, ihr seid einer Sucht verfallen, gesteht euch das ein, sucht euch Hilfe. Wir haben ja in den Shownotes Telefonnummern und Links reingepackt, da könnt ihr immer drauf zugreifen. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss, weil eine Sucht ist eine Erkrankung.
Versucht mit Freunden zu reden, vielleicht als erstes. Versucht, ja, darüber zu reden. Das ist der erste Schritt.
Und ich habe es, ich glaube, in der Mitte der Folge gesagt, dass ich Punkte rausgesucht habe, 10 ganz schnelle Punkte, die ich mal einfach kurz nennen würde, wie ihr euch verhalten solltet, könntet, wenn ihr eine enge Person eines Süchtigen seid. Erstens ist es eigene Hilfe suchen. Googeln, mit anderen Leuten darüber reden, in welcher Situation ihr euch befindet. Ihr müsst auch nicht Details erzählen, sondern es geht einfach nur darum, ihr müsst euch auch Hilfe suchen, weil mit so einer Situation kann man von alleine gar nicht umgehen. Zweitens, über die Sucht der jeweiligen Person informieren. Was ist das genau? Was könnte dahinter stecken? Drittens, auf gar keinen Fall dem Süchtigen Vorwürfe machen. Damit fahrt ihr nur gegen die Wand. Es verschärft sich, es verhärtet sich. Vorwürfe sind absolut nicht angebracht in dieser Situation. Viertens, die Suchtmittel, das habe ich vorhin schon gesagt, nicht vernichten. Es ist nicht eure Verantwortung, den Alkohol wegzuschütten, die Drogen wegzunehmen, das Handy zu klauen, damit keine Kaufsucht mehr stattfinden kann. Das führt auch nur im Zweifelsfalle zu einer Gegenreaktion und die ist dann wahrscheinlich noch extremer. Sechstens, keine Verantwortung übernehmen. Es ist nicht eure Krankheit. Es ist auch nicht eure Verantwortung, jemanden zu retten. So hart das ist und so schwer das ist, es ist nicht eure Verantwortung und ihr seid nicht verpflichtet dazu. Siebtens, niemals die Hilfe bei der Beschaffung des Suchtmittels anbieten. Beispielsweise bleiben wir beim Alkoholismus und sagen, oh Gott, es geht ihm gerade schlecht, er braucht gerade was, ich sehe, wie er leidet, komm, ich besorge ihm jetzt was. Nein, das muss diese Suchtperson alleine machen, um eventuell auch in die Situation zu kommen, ich schäme mich jetzt, dass ich da diesen Schritt gehen muss. Niemals bei der Suchtmittelbeschaffung helfen. Definitiv offen über die Abhängigkeit mit dem Gegenüber sprechen und sagen, ich glaube, du hast ein Problem. Und das Problem ganz klar adressieren. Neuntens, Konsequenzen bei Uneinsichtigkeit durchziehen. Wenn ihr sagt, ich mache das nur bis da und da mit oder ich kann dir nicht mehr helfen, ich habe es lang genug versucht, zieht die Konsequenzen daraus. Nicht immer nur androhen, sondern egal wie schwer das ist, geht aus dieser Situation heraus, denn nur so versteht der Gegenüber, dass ihr es ernst meint. Und zehntens, das ist der wichtigste Punkt, denkt an euch selbst. Geht raus, trefft euch mit Freunden, habt weiterhin Hobbys, opfert euer Leben nicht für den Erkrankten, weil damit macht ihr euch selbst krank.
Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Waren sehr, sehr gute Punkte, Aspekte und wie gesagt, wir sind keine Profis, hast du auch gesagt. Sucht euch Profis, wenn es wirklich, wirklich ernst ist und wird und es war eine Folge, muss ich mal sagen. Du sagst es sonst immer, aber die hat riesig Spaß gemacht. Ich sage es jetzt mal als Erster. Ich hoffe, dir ging es genauso. Ich bin geschockt, dass wir keine Quickies geschafft haben.
Ja, ich hätte niemals gedacht, dass wir irgendwann eine Folge aufnehmen, wo wir keine Quickies schaffen. Aber wir haben halt auch zwischenzeitlich, haben wir uns ein bisschen in unser Privatleben verquatscht, was mir aber tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, fand ich auch gut.
Vielleicht sollten wir das öfters machen.
Vielleicht sollten wir das nur zu zweit machen, Christopher.
Vielleicht sollten wir nie wieder anderen Leuten versuchen zu helfen, sondern nur noch über uns reden.
Vielleicht. Ein teuflischer Plan.
In dem Sinne, damit wir das in Zukunft machen können, teilt die Folge, kommentiert dort, wo ihr kommentieren könnt, abonniert uns sehr gerne. Und ich habe es schon mal gesagt, geht sehr gerne auch auf Spotify. Dort könnt ihr uns mit 5 Sternen bewerten. Wir haben ganz viele neue Bewertungen dazu bekommen und wir sind nicht in den Bewertungen gefallen, Alexander. Wir sind immer noch bei 4,9, was extrem gut ist, finde ich.
Immer noch 4,9. Sag mal, Leute, was ist da los? Du, ihr müsst uns auf 5, ne? Bringen.
Wir brauchen die 5. Wir brauchen die
5. Ich will Resultate sehen.
Also, wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, abonniert uns gerne, schickt die Folge Freunden. Das hilft uns sehr. Und wir hoffen, ihr seid gesund, munter, es geht euch gut. Und für alle die, die sich in dem Film, wir machen ja gar keinen Film, dem Podcast wiedergefunden haben und gerade in einer ähnlichen Situation sind, wir wünschen euch ganz, ganz viel Liebe und ganz viel Kraft.
Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Folge wie viel? 623 dann.
623 nächste Woche, geil. Donnerstag.
Knaller, läuft gut.
Bis dann, Freunde. Tschüssi.
Ciao.
Ratschläge unter Freunden.